Hi und willkommen zum nächsten Talk auf den besten MMCD aller Zeiten. Unter euch wird es garantiert den einen oder anderen geben, der da irgendwo so eine Box im Internet stehen hat. Und jeder, der auf dieser Box im Internet mal in den SSH-Log geschaut hat, der wird wissen, wie viele Menschen versuchen, es tagtäglich versuchen, dort reinzukommen und es zum Glück nicht schaffen. Sollte es doch jemand schaffen, dann möchte man in der Regel wissen, wer das ist, was er geschafft hat und vor allem, was er getan hat auf deiner Maschine. Und wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie man das tut, dann solltest du jetzt sehr gerne zuhören, denn er erzählt uns etwas über Auditing. Vielen Dank.
Super. Vielen Dank für die nette Einleitung. Danke, dass ich hier sein darf. Das war eine sehr gute Einleitung. Wir reden zwar heute nicht über die SSH-Logs, aber wir reden halt über die Logs, die so auf einem Linux-Betriebssystem sehr viel Aussagekraft haben. Ja? Deswegen nochmal formell willkommen zu meinem Vortrag über das Linux Auditing Framework. Genau, wer bin ich? Die berühmte Slide of Shame, zumindest die relevanten Sachen. Gearbeitet habe ich immer eigentlich als Pentester, aber schon lange davor war so ein Mensch, der gerne mit der Shell arbeitet, ein Linux-Begeisterter auf solchen Lux oder Chaos-Konferenzen, dementsprechend mit solchen Themen immer unterwegs gewesen. Genau, die meiste Berufslaufbahn aber eher als Pentester verbracht, so ein bisschen Offensive Security Seite. Was ich einmal die letzten 2,5 Jahre gemacht habe, vor meinem letzten Job, war, ich war Blue Teamer. Ja? Das heißt, so unter dem Stichwort SOC, Security Operations Center, CSIRT und so weiter, ja, das heißt, wenn man sammelt, keine Ahnung, 3 Dutzend Terabyte an Logs pro Tag ein. Bei Kunden, wo wir sind irgendwie, wenn es Cloud-Provider sind, geht es halt eher in die hunderte Terabyte pro Tag. Bei den Hyperscalern redet man dann nicht mal über Terabyte, sondern es sind halt andere Größen mittlerweile drin. Und was ich gemacht habe, ist eigentlich in Logs nach Mustern zu suchen und versuchen, einfach Angreifer herauszufischen. Ja? Was ich jetzt mache, ist so ein bisschen beides, ein bisschen Attack und Defense. Wir haben auch Kunden, bei denen wir einfach Projekte haben zur SOC Automation, wo wir auch im Prozess unterstützen. Und da bin ich gemäß meiner Natur bei den Linux-Sachen entsprechend dabei. Und dazu gehört auch Audit und Audit-D. Ja. Genau, worüber reden wir heute? Wir konzentrieren uns wirklich auf den Audit-Teil, also Linux-Audit-Teil. Na, dieser typische SOC-Thema ist ja relativ lang. Ja. Da gibt es irgendwie, ich sammle erstmal die Logs ein, überzeugt die Leute davon, mir Logs zu schicken. Wie schicke ich Logs zu mir zentral? Gucke ich mir die Logs an, ich überlege mir bestimmte Use Cases, ja, und keine Ahnung, was ein Angreifer typischerweise machen würde, auch an der Realität angelehnt. Dann schreibe ich diese Use Cases oder daraus entstehen Detection Rules, ja, und dann darauf mache ich halt ein Monitoring, das heißt Alerting. Ich kriege irgendwie Alerts, wenn irgendwas passiert ist, aus den Logs. Und ich versuche mir aus den Logs quasi ein Bild zu schaffen, was das verdächtige Verhalten war. Ja? Da hat er irgendwas getriggert und das ist ja so ein Admin von einem Angreifer ist halt schwer zu unterscheiden, vor allem irgendwelche viele Tools sind einfach Dual-Use-Tools. Und wenn ich mir das als Security-Analyst oder Blue-Teamer angucke und dann versuche ich halt Kontext herzustellen zu dem Event, was gerade passiert ist, zu dem Alert und ich gucke mir weiterhin den Logs an, was ist auf der Maschine passiert, woher kommt es, versuche andere Logs zu korrelieren. Und wenn das Ganze dann zusammenkommt oder nicht zusammenkommt, kann ich sagen, okay, der Alert war irgendwie ein false positive, non-malicious oder ich muss da weitergraben, ja. Das heißt, ich habe dann irgendwie noch nachgelagert in dem Prozess irgendwelche Response-Frameworks, so Stichwort EDA hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das R steht für Response. Das heißt, wenn ich mit den Logs nicht weiterkomme, gucke ich auf das System. Oder was ich halt öfters auch gemacht habe, ich habe den Hörer abgenommen und habe den Admin angerufen und hat gesagt, was sag mal, bist du das oder was machst du denn da oder warum machst du das, ja? Damit lassen sich meistens auch solche Fälle schließen, manchmal dann halt aber auch nicht. Ne? Genau. Und wir reden tatsächlich heute wirklich um diese Log-Entstehung, mit denen man Syscalls angucken kann, mit denen man sehr gut monitoren kann und wie man darin so ein bisschen drin sucht. Ja? Ich spreche ein paar Use Cases an oder was für Felder dann in ein Log-Format auch rausziehen kann, gerade um solche Informationen zu verarbeiten. Aber wir schaffen es dann halt nicht, die ganze Palette abzukümmern, ja, sondern wir sind dann eher in der Mitte davon. Ja? Sondern eben genauer gesagt, wir reden über das Linux Auditing Framework, ein bisschen Architektur, wie das funktioniert, wie das im Kernel ist, wie die Daemons aussehen. So ein paar Worte verliere ich drüber, steige aber auch ziemlich schnell dann auch ins Log-Format ein. Ja? Also dann beschäftigen wir uns auch gerade in einer Einführung eher etwas, wie sieht das Endresultat aus, wie kann ich da drin durchsuchen, wie kann ich denn mit AudiD, der Userland-Komponente, bestimmte Rules definieren, dass ich bestimme, was ich überhaupt einsammle an Logs, ja? Erstmal definieren, was denn gelockt wird. Ich zeige euch dann ein bisschen, was die typischen Schmerzen mit dem Format sind und was so ein bisschen die Limitierungen sind und wie wir da mit einem ehemaligen Kollegen mit einem Plugin für AudiD auch nachgeholfen haben. Ja. So, das ist so ungefähr der Überblick für den Talk. Ja. So, was ist denn das? Das ist eine Beschreibung aus dem Arch Linux Wiki, die, glaube ich, so an 10 Stellen fast 1:1 so geklaut worden ist, aber die haben das und alle haben das leicht verändert und im Arch Linux Wiki ist so die beste Beschreibung, fand ich. Ein Auditing-System ist einfach ein System, das Events, die security-relevant oder vielleicht auch nicht security-relevant sind, zuverlässig festhält. Und es einem ermöglicht, einfach zu verstehen, was auf dem System passiert ist. Ja? Und AudiD ist die Userland-Komponente, die erhält diese Events und lockt sie dann dementsprechend in den Log-File. Genau. Ihr habt schon den Titel gemerkt, Linux Kernel Audit Framework. Das heißt, das ist was im Linux-Kernel, das ist ein ganzes Framework. Dazu gibt es natürlich den Kernel-Part und dementsprechend die Userland-Komponente. Wir sprechen da sehr oft in dem Kontext von AuditD. Ja, das ist, wenn man irgendwie im Socket sagt, was benutzt ihr? Wir benutzen AuditD. Ja, das ist die Userland-Komponente und wie der Kernel und die Userland-Komponente miteinander reden, das ist im Prinzip Netlink-Socket. Ja, also wenn wir irgendwie in C einen File-Descriptor schon mal aufgemacht habt oder mit Sockets gearbeitet habt. Ungefähr so, genau so arbeitet ihr dann, ja, wenn ihr eine Userland-Komponente selber implementieren würdet. Genau. Wie sieht die Architektur ungefähr aus? Wir haben einmal den Kernel unten, ja, und das Auditing-System. Das hat im Prinzip zwei Seiten. Einmal so ein bisschen die Steuerung, und zwar durch Audit Control. Das seht ihr auf der linken Seite. Audit Control, die gleichnamige auch Command-Line-Tool-Komponente, sagt einfach dem Kernel, was überhaupt gelockt werden soll. Ja, ich will OpenSysCalls, auf eine bestimmte Datei, etsy, shadow oder sowas. Ich will nur Schreibzugriffe. Ich will execve syscalls loggen, damit ich die ganzen ausgeführten Kommandos kriege und so weiter. Ja, das heißt, da kriegt man auch ein bisschen der Kernel auch Input aus dem Userland. Im laufenden Betrieb, wenn Events eben gelockt werden, dann gehen sie halt eben an die Userland-Komponente AudiD AudiD schreibt das schlicht und einfach in den Log-File. Ja? Und daraus können wir es entweder lokal durchkreppen, so in alter Manier, oder wenn man eher so im SOC-Bereich ist, dann sammelt man das schon eher so zentral ein und guckt sich das dort an. Ja? Ich werde auch in Beispielen oder gerade wenn es ein bisschen um Schmerzen geht bei AudiD, also versuchen, die zwei Welten zu beleuchten, wenn ihr halt eine Kiste oder, keine Ahnung, 10 VMs zu Hause liegen habt versus ihr monitort halt irgendwie so 30.000 Systeme. Ja. Das sind halt verschiedene Anforderungen. Ich versuche da so ein bisschen hin und her zu springen, was die Probleme sind. Deswegen seht es mir nach, in der Einführung wird versuche ich den Spagat nur an wenigen Stellen zu machen. Ja. Genau. Gucken wir uns AudiD-Logs erstmal an. Wie ist denn das Format? Das ist sehr, sehr simpel. Das sind einfach Key Values, ja, also Feldname gleich der Wert. Das sind sogenannte Events, also pro Event gibt es halt eben mehrere Records. Das heißt, ein Event erzeugt mehrere Zeilen in einem Log. Ja, das ist später auch ganz wichtig, wenn wir über die Schmerzen reden. Genau, und das, so ein Record hat halt jedes Mal einen eigenen Typ. Die gucken wir gleich an und auch jedenfalls dem Kontext entsprechend verschiedene Felder. Ja. Das ist so ein typisches Event. So, das ist halt über mehrere Zeilen verteilt, wie ihr seht. Und das hier in einer Zeile ist immer ein Record. Ja? Ihr habt einen Record-Typ. In dem Fall ist das Proc-Title. Oben ist Syscall. Also Syscall ist zum Beispiel immer da. Das sagt euch zum Beispiel, auf welcher Architektur ihr seid, welche Process-ID da irgendwas ausgeführt hat, welche UID, RUID, Effective UID und so weiter. Ja? Genau. Da das hier ein ExecVE ist, also, wer es nicht gleich weiß, ExecVE, wenn ihr eine Shell ausführt und ein Command im Shell ausführt, gibt es dann irgendwie die zwei typischen Syscalls, Fork und ExecVE. Das heißt, wenn wir den Syscall ExecVE monitoren, dann kriegen wir eigentlich die ganzen ausgeführten Kommandos mit. Ja? Genau. Dann gibt es irgendwie den Typ Current Working Directory, dann gibt es irgendwie Path, also wo das Programm gestartet wurde, welche Binary das ist, oder manchmal ist bei Path-Einträgen auch schlicht und einfach drin, was dagegen gelinkt wurde. Ja, das ist zwar extra ein Ausschnitt jetzt, wir gucken uns nur die linke Seite an. Weil wir das auch ganz so praktisch angucken. Ja? Ich habe hier einfach eine Debian 12 VM, da ist ODD eingerichtet und so später so eine Splunk-Free-Trial, auf die ich im Webinterface ein bisschen rumhüpfe. Aber im Prinzip, ich führe hier mal ID-U aus und sag mal 1-U. Ich erkläre auch gleich, warum ich genau danach suche. Var log audit audit log. Tada, ich habe einen Record gefunden. So, ihr seht schon, es gibt diesen execve-Record, der bei extra angehängt wird bei den syscalls vom Typ execve. Und was ich hier sehe, ist auf jeden Fall zu klein. Deswegen mache ich es größer. Ich hoffe, mach mal Daumen hoch hinten. Ja, gut, sehr gut. Genau. Also von links nach rechts, Typ, dann habe ich eine Message-ID. Ja, das ist ein Timestamp und eine Message-ID. So, Timestamp vorne, das andere ist Message-ID. Die sind bei einem Event natürlich gleich, damit man die mergen kann. Ja, dann habe ich das, was ich so aus meinem C-Programm kenne. Irgendwie, ich habe argc, also insgesamt drei Argumente. Ich habe A0 grep. A1 ist A1 gleich minus U. Ja, das heißt, ich habe mein Event gar nicht gefunden in dem Fall. Und A2 ist dann halt Argument. Ja. Also das ist das eine. Ich kopiere mir das und ich suche mir jetzt mal die Message-ID raus. Ja. Var log audit audit log. Die Message-ID sollte ich nicht vergessen. So, dann kriege ich schon ein bisschen mehr raus. Ja? Ich pipe das am besten in eine Datei, damit ich mir die Zeilennummern angucken kann. Ja? So, Schriftgröße wiederum hoffentlich okay. Also wenn nicht, dann schreit ihr bitte. So, Bruchteil. Warum habe ich zwei ExecVEs? Das ist interessant. So. Genau, ich markiere mal die System-ID. Genau, das heißt, das ist ein Event. Ich habe den, wenn ich dann das Command-Line gesucht habe, konnte ich den execve-Record rausziehen und dann gucke ich mir die Message-ID und dann kriege ich auch die anderen Informationen draus. Ja? Es gibt hier die ganzen Felder in klein geschrieben und bei dem Record Syscall, und der ist so mit einer der wichtigsten bei allen Events. Hier steht die Architektur, die Syscall-Nummer, ob der Syscall auch erfolgreich ausgeführt worden ist, stehen die Argumente drin. Ja? So Argument, ihr seht hier, da steht irgendwie so ein Quirks raus und wenn ihr so ein exec.ve habt, dann gebt ihr den eigentlich Strings mit, aber das sind eigentlich Char-Pointer. Ja? Das heißt, ihr überwacht mit audit syscalls und die syscall-Argumente sind halt meistens Pointer. Ja, und wenn ihr euch solche Events anguckt, dann so eine bei dem exec.ve ist eigentlich, ja, schön, ich kriege jetzt Pointer raus, aber was bringt mir das? Ja? Und hier ist deswegen dieser Typ exec.ve, also Record exec.ve, und da hilft audit so ein bisschen nach, das zieht eigentlich die eigentlichen Command-Line-Argumente raus. Ja? In dem Fall. Bei anderen syscalls habt ihr halt irgendwie bei syscall-socket oder open habt ihr halt zum Beispiel, keine Ahnung, Falldeskriptoren. Ja? Deswegen habt ihr auch sowas wie path-records da unten drunter. Die geben euch dann irgendwie Dateien raus. Ja? Ihr habt aber auch bei bestimmten Sachen wie, weiß nicht, stat oder so, ihr kriegt da irgendwie Informationen aus den Feldern raus, von syscalls, wie zu die Flags sind. Ja? Und nach denen könnt ihr zum Beispiel wiederum suchen. Ja? Sobald ihr natürlich an Pointer stößt, dann ist es für euch als Analyst total sinnlos. Ja? Genau. Jetzt habe ich ein paar Felder vorgestellt, Arch, syscall, success. Ja? Das Ganze gibt es auch in groß geschrieben. Ja? Und das sind im Prinzip angereichte für die Felder. Ja? Das ist einmal die Architektur, der eigentliche syscall, einfach in Capital Case. Genauso wie zum Beispiel die IUID. Ja? IUID ist ein ziemlich wichtiges Feld und ein ziemlich interessantes Feld. Es sagt euch, mit welcher ID diese Session läuft. Ja? Und später am Ende bringe ich noch ein Beispiel. Das heißt, ich arbeite hier als Root, ja? Aber eingeloggt habe ich mich über SSH als Victim. Ja? Das ist einerseits hier schon ein bisschen interessant zu wissen, wer das ursprünglich war, der das ausgeführt hat. Aber die IUID hat vor allem bei Kommandos, die nicht aus einer Session kommen, einfach -1 drinstehen haben, beziehungsweise den Unsigned-Wert davon. Den sehen wir nachher noch. Und das heißt, dass zum Beispiel Commands von einem Daemon ausgeführt werden. Ja? Also ich habe ganz am Anfang gesagt, ich möchte den Kontext wiederherstellen und das ist so eines der wichtigsten Felder. Wenn da drin steht -1 und da ist ein Kommando, das heißt cut etc shadow oder so, dann gucke ich mir die UID an und wenn da drin steht irgendwie Nginx Webserver bei der UID, okay, der Nginx Server führt ein Kommando aus, dass die Shadow auf die Shadow zugreift. Ja? Cut ist vielleicht mal ein bisschen zu triviales Beispiel, aber irgendwie ich greife darauf zu, um das Ding abzuziehen. Ja? Oder greppe mal durch. Ein Cut würde auch reichen. Ja? Das heißt, irgendwo gibt es vielleicht eine Command Injection oder jemand hat eine Webshell deployed und zieht mir die Shadow raus. Ja? Genau nach solchen Dingen möchte ich halt im Allgemeinen auch gucken. Genau. Proc-Title ist wirklich die Command-Line aus dem Proc-Verzeichnis. Ja? Es gibt für jeden Prozess irgendwie einen Eintrag in /proc, PID, also Process-ID und dann irgendwie Command-Line. Ja? Das ist ein Eintrag, den man mitliefert. Das wiederum ist aber schon so ein, würde ich schon eher als Anreicherung betrachten. Eigentlich zuverlässigste Version, die direkt aus dem Kernel kommt und nicht irgendwie aus dem Proc-Verzeichnis. Deswegen arbeiten wir gerade auch bei Command-Line-Argumenten oder versuchen wir hiermit zu arbeiten. Ne? Im Proc-Teil seht ihr auch Folgendes. Ja? Das ist ein sehr schöner Hex-String und dieses Problem ist auch ein großes Problem, denn audit versucht Log-Injections zu vermeiden, ja, oder zu verhindern. Ja. Log-Injection heißt, ich mache dann \n in meinen Befehl rein und dieser Befehl wird dann in den Logs umgebrochen. Ja. Das heißt, ich suche mit meinen Tools, mit grep, was auch immer, nach etwas, was in einer Zeile steht, aber wenn es in mehreren Zeilen steht, dann kann es sein, dass Command-Line-Parameter umgebrochen sind oder so. Ja. Und wenn ihr das halt Ihr könnt es lokal tatsächlich so angucken. Es gibt ein Command-Line-Tool, das heißt AU-Search. Ja? Und mit dem könnt ihr das Flag-I angeben und das interpretiert diesen Hexwert. Ja? Ihr kriegt den Klartext zusammen. Und wenn ihr lokal damit arbeitet, ist es völlig in Ordnung, dass ihr das gleich so macht. Ja? Dann grabt ihr nicht durch die Textdatei, sondern AU-Search-I und dann Angrip-Pipen zum Beispiel. Ja. Das funktioniert lokal sehr gut, aber wenn ihr halt wiederum in der Größenordnung von 30 oder 100 oder 300 Terabyte pro Tag arbeitet, das, was an zentraler Stelle anläuft, dann müsst ihr das Zeug halt zentral handeln. Ja. Und wir haben, bevor wir noch irgendwie mit AudD-Plugins gearbeitet haben, bei uns bei der Log-Ingestion halt einfach Skripte gehabt, die jedes Feld hex decoded haben, beziehungsweise dann irgendwie \ns rauskodiert haben oder sowas. Ja? Wir haben jetzt blank gearbeitet, was es halt tatsächlich erlaubt hat, irgendwie relativ performant solche Dinge zu arbeiten, aber das ist wirklich hässlich. Das heißt, hier bei jeder Log-Zeile guckt ihr nach einem bestimmten Feld und müsst es umwandeln. Ja? Das gleiche mit den Feldern A0, A1 in Vim-Zeile 3. Das heißt, ihr habt ein Kommando und ihr möchtet eigentlich drin suchen. Ja, ich möchte zum Beispiel grep-unabhängig der Command-Line-Parameter raussuchen. Ja? Das heißt, ich suche so etwas wie grep-Sternchen und eine bestimmte Datei oder sowas. Ja? Aber ihr wisst nicht, wo die Datei eigentlich als Command-Line-Parameter vorkommt, weil dazwischen können ja irgendwie mehrere Flags sein. Ja, das heißt, ihr müsst da raten und ihr müsst dann so hässliche Konstrukte bauen. Guck mal, ob dieses Flag in diesem oder in diesem Feld ist und ob dieser Wert in diesem. Ja, also irgendwie durch die ganzen Felder durchgehen. Ja. Und das ist auch wenn hier sehr viele Informationen drinsteht, unglaublich lästig. Ja, vor allem sowas zentral zu machen. Mit der Brust hintendurch ins Auge sozusagen. So, ich habe meine Flex hier. Genau, das ist so ein bisschen so, wie das Log-Format funktioniert oder wie das halt auf ersten Blick aussieht. Wie wir steuern, was überhaupt eingesammelt ist, passiert mit sogenannten AudD-Rules. Ja? Eine Rule beschreibt, was ich überhaupt gelockt haben will. Ich kann das mit dem AudCDL-Command machen, ja, das heißt, ich kann auch on the fly Rules hinzufügen oder auch löschen. Oder ich lege mir das Ganze in den Ordner Audit, etc. Audit Rules D, wie auch immer der Name ist, .rules. Starte Audit D neu, beziehungsweise kann dann auch mit Augenrules die Regeln neu starten, die Regeln neu einlesen und gib ihm. Ja. Wie man die Rule schreibt, darüber könnte ich auch irgendwie eine Stunde verbringen. Die kurze Variante davon, der Florian Roth, hat auch eine ziemlich lange AudD-Rules bei sich auf dem GitHub. Und wenn ihr damit mit dem Thema anfangt, ist das einfach sehr gut, die rauszuholen, weil die schreiben sehr, die loggen sehr viel mit. Ja? Ich habe die mir jetzt irgendwie auch per Curl gezogen. Audit Rules Demo Audit. Ja. So, Textgröße sieht gut aus. So, was macht man hier? -W, also guck eine Binary an. In dem Fall ist das SBIN Audit CTL oder SBIN Audit D. Also ich will auch meine eigenen Monitoring-Tools überwachen. Und sag mir, welche davon ausgeführt werden, also X mit Execute oder wann die ausgeführt worden sind. Und das hier ist einfach ein Key-Value oder so. Ja, das hat keine besondere Bedeutung, außer dass man beim Durchsuchen besser danach suchen kann. Das seht ihr auch hier unten drunter. Ja. So. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Also jedes Mal, wenn das Tool ausgeführt wird, kriege ich dazu den entsprechenden Exec4E-Eintrag. Ja. So, bestimmte Sachen filtert er raus. Was wollte ich noch als Beispiel nehmen? Genau, die Up-Tools. Genauso execute. Ja. Wenn ich mal nach -P write oder access suche, bestimmte Sachen und sold, genau. Guck mal, wenn jemand in den Docker-Folder schreibt oder guck mal, wenn jemand, keine Ahnung, die etc/passwd oder die Shadow beschreibt. Ja? Da solche Sachen möchte ich monitoren. Was ich monitoren will, ist auf jeden Fall auch execve. So, Webserver-Activity. Always und on exit. Ja, on exit ist so ein bisschen, wenn man das Assembly anguckt, dass man den Return-Wert tatsächlich erst nach der Ausführung des Syscalls hat. So ein kleines Detail. Aber im Prinzip ist es always exit. Was ist die Architektur? 64-Bit. Bei OLED gibt es 32 und 64-Bit, by the way. Also egal, ob ihr das auf einer ARM-64-Kiste betreut. Ihr wollt die Regeln eigentlich für beide Architekturen haben. Vor allem bei in solchen Fällen wie Multilib. Ja? Das heißt, wenn ihr halt irgendwie 32-Bit-Libs auf dem System habt, was ab und zu immer noch vorkommt, dann sollte das trotzdem mitgeloggt werden. Ja? Genau. Das Syscall, den ich logge, ist execve und der soll mit der Effective UID 33 rauskommen. So. Das, was hier im Schlüssel drin steht, gibt schon den Hinweis darauf, was das ist. Wenn ihr in die etc/passwd irgendwie distro-übergreifend guckt, dann ist eigentlich UID 33 immer der Webserver. Ja? Es gibt so ein, zwei Stück, die tatsächlich irgendwie hardcoded sind bei den Betriebssystemen und nicht unbedingt aus dem Paket kommen, das dann dynamischen User erstellt wird. Ja? Genau. Genau, ich habe mich schon gewundert, warum. Genau, dann gibt es noch eine Regel zu execve. Jedes Mal, wenn AUID nicht minus 1 ist, unter dem folgenden Key loggen und so weiter. Ja? Das ist halt nur so ein Beispiel, wie solche Regeln aussehen. Mein Tipp für euch zum Einsteigen, holt euch das File, das loggt unglaublich viel und darin seht ihr die Beispiele und kommt sehr gut weiter. Die Man-Page ist also genauso der beste Freund, weil wenn man da reinguckt, sieht man auch die einzelnen Flags, die da auch sehr genau erklärt werden. Ja? Genau. Wie man Zeug einsammelt, hängt sehr stark von eurer Umgebung ab. Also wenn ihr das irgendwie privat testet oder in einem Unternehmen, wo ihr irgendwie 100, 1000 Kisten habt, die 99% der Zeit idlen, dann nehmt diese Liste und schreibt noch alle Files rein, die ihr braucht. So, wenn ihr in irgendeinem SOC in einem Unternehmensfeld arbeitet und ihr wisst nicht, wofür die Kisten eingesetzt werden, oder wenn ihr im Cloud-Unternehmen seid, wo die Utilization weit über 90% ist, so, dann wollt ihr so eine AUDD-Rule-File sehr, sehr vorsichtig erweitern. Ja? Das heißt, wenn da eine Zeile zu viel reinkommt, dann zerschießt das jemand im Konzern das System. So, ja. Also so ein Beispiel ist, wir haben versucht, BPF-Syscalls zu loggen mit einem Kollegen. Ja? Weil wir haben versucht, irgendwie, hey, wir haben keine Visibilität, lass mal gucken, was da passiert. So, was ist passiert? Leute, die Kubernetes-Nodes betreiben, haben halt eine Monitoring-Software, die auf eBPF oder eBPF basiert und die schreibt die ganze Zeit die Syscalls rein. Ja? Also unglaublich viel I.O. Ja? Und die sind sich gemeldet, so, hey, seit dem letzten Update zerschießt uns gerade die Kubernetes-Nodes. Könntet ihr uns helfen? Ja? Also solche Dinge passieren euch. Ja? Oder wenn ihr irgendeine Datei Datei versucht zu überwachen, die aber halt ständig per Definition immer geschrieben werden muss, dann kann das halt auch zu Problemen führen. Ja? Deswegen diese zwei Fälle. Eine ist sehr konservativ, das andere ist sehr Risiko. Geht mit Risiko rein, holt euch Daten und wenn ihr seht, ihr braucht es halt nicht, dann könnt ihr es ausschalten. Ja? Typischen Enterprise-Umfeld, typisch, in Anführungsstrichen, sind halt sehr viele Kisten beim Idlen. Ja? Genau, wenn ihr die Umgebung sowieso selber unter Kontrolle habt, dann könnt ihr diese AUDD-Rules auch selber auch sehr gut schreiben, dann ihr wisst, was auf den Kisten vor sich geht. Ja. Meistens sind die Rollen leider ein bisschen getrennt. Oder wenn ich einen Admin frage, so, warum macht ihr das? Dann sagt er, ja, ich mach mal morgen ein Meeting, ich frage mal die Kollegen. genau, die Welt ist kompliziert sozusagen. Ja. Genau, das Log-Format. So, wir reden so ein bisschen über Schmerzen und warum wir, oder hauptsächlich mein ehemaliger Kollege, ich habe dem nachgeholfen, an ein Plugin geschrieben haben. Ja? Das heißt, diese Felder allein zusammenzusuchen, zentral bedeutet, dass man einfach das ganze Log-Format verändert bei 30 Terabyte pro Tag. Ja? Das ist halt extrem schmerzhaft. Aber andererseits, ihr könnt halt so nicht suchen. Ja, das ist halt noch schmerzhafter. Das sind so eines der Probleme. Das war die exec-ve-argv, ja, also die Command-Line-Argumente zusammenmergen. Dann genauso die Records zusammenmergen. Ja. Ich habe jetzt nach einem Kommando gegrippt, weil ich gesucht habe. Ja, das kann ich auch in der Query-Language, in der beliebigen machen. Dann kriege ich einen Record raus. So, das heißt, ich muss dann von auf die Message-ID extrahieren und dazu die restlichen Records extrahieren, damit ich zum Beispiel IUID oder UID kriege, ja, oder die Pfade und so weiter. Ja, das funktioniert mit solchen Sachen wie Elasticstash, mit Kibana, Grafana, egal ob es Open Source oder Splunk, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Aber was ihr damit baut, ist halt eine For-Each-Schleife sozusagen. Ja. Für jeden Match hol mir die Message-ID raus und dann hat der Message-ID, hol mir diese Information und entscheide daran nochmal was. Ja. Und spätestens diese For-Each-Schleife ist in Splunk halt so, dass sie nicht mehr in den Memory-Datenbanken dann später ausgeführt wird, sondern nur die erste, sondern auf den Headern, auf dem Search-Heads. Ja. Und das ist halt unglaublich performant. Und wenn ihr wirklich in so einem großen SOC arbeitet, dann ist das so, gehört das einfach zu eurer Jobbeschreibung, performante Queries zu schreiben, sonst steigt euch einfach das Splunk-Admin auf den Kopf. So, zurecht. Ja. Das ist halt so ein Problem und ich muss eigentlich immer ein ganzes Event angucken. Ich komme niemals mit einem der Records klar. Ja, das ist einfach immer zu wenig Infos. Genau, wenn wir über Container sprechen, so, das ist ein großer Schmerz. Wie AudD von sich aus arbeitet. Container, egal ob Docker, RANC oder einfach auch Kubernetes Nodes, da ist einerseits sehr viel I.O. Das heißt, wenn ich auf die drauf geguckt habe oder wenn dann was passiert ist, war das sowieso unglaublich viel Logs, sodass das A unperformant ist. Aber gut, das ist auch irgendwo mein Problem. So. Das ist ja völlig in Ordnung für gute Auslastung. Aber B, ich habe keine Containersicht von den Containern aus, sondern vom Kernel aus. Das Auditing Framework ist ein Kernel Framework. Containerwelt, ein Shared Kernel. Ja, das heißt, wenn ich AudD irgendwo deploy, dann sehe ich alle Events auf dem System von allen Containern drauf. So, wie funktioniert die Memory-Separierung? Durch Namespaces. Ja, das heißt, ich habe in meinem Container-Host eine PID 17, das ist ein Docker-Prozess. Ich habe einen Container A, da ist Prozess PID 17 ein Sleep. Ich habe einen Container B, da ist die PID ein Nginx. Ja? So, das heißt, in sich zusammen gibt es einfach in einem Namespace einmalige Process-IDs. Aber wenn man sie von oben betrachtet, dann überschneiden sie sich auch. Ja? Was völlig in Ordnung ist, weil das sind verschiedene Namespaces, aber aus AudD-Sicht macht er da keinen Unterschied und bei Process-ID steht einfach nur ein Prozess. Ja. Und wenn ich mir dann so einen Kontext zusammenstelle oder den Kontext als Analyst versuche wiederherzustellen und zu verstehen, was ist denn bei dem Event eigentlich genau passiert, ist auch so ein wichtiges Ding, ich gucke mir die Parents an. Was ist der Parent-Prozess? Ja. Ich hole mir die Parent-Process-ID und laufe den Baum hoch, bis ich irgendwann mal bei PID 1 angekommen bin. Ja. Normalerweise macht man das, wenn man es dass man das teilautomatisiert hat irgendwie. Normalerweise macht man das auch vielleicht manuell, aber erst nachdem ein bestimmter Alert gegriffen hat. Ja. Und wenn ich halt den Process Tree hochgehe, Wenn da ein Webserver steht, dann sind bestimmte Kommandos sehr kritisch. Wenn da eine Monitoring-Software steht, die ständig UMI ausführt, oder Java Enterprise Software, die im Unternehmen bekannt ist, die ein Perl-Skript startet, das dann Bash-Skript startet, um bestimmte Monitoring-Informationen anzuhören, dann weiß ich, das ist okay. So, die kenne ich. Da habe ich schon den Admin angerufen. So, die habe ich schon mal gesehen. Das sieht ja wirklich shady aus, aber die ist in Ordnung, ja. So, aber diesen Process-Tree muss ich hochgehen, ja. Und es gibt halt alles. So. Also, Spoiler, man kann halt nicht einfach nach UMI suchen, ja. Das wird zu oft von jeglichen Skripten ausgeführt und von jeglicher Enterprise-Software, die ihr für seriös haltet, wenn ihr halt in die Logs guckt, was die da einfach nur veranstalten, ist manchmal halt Grütze. Ja? Deswegen, auch bei den ODD-Rules oder beim Suchen, eure Suchen, eure Alerts, falls ihr dann später welche schreibt, sind so gut wie eure Daten. Ja? Wenn ihr halt in dem System nach einem UMI von einem Webserver guckt oder so und ihr habt halt 10 Webserver, dann wisst ihr, was die tun. Spätestens nach einer Woche habt ihr zu viele Alerts oder macht ihr die dann halt weg. Aber ihr könnt es testen. Ja? Sucht mal die 3 Monate zurück und dann seht ihr halt, also könnt ihr eine Rule-Baseline, ja, so ein Use Case. Genau. Was kam als Hilfe? Laurel, nachdem wir so ein bisschen zu viel dieser Schmerzen versucht haben, mit Pflastern zuzukleben, dachten wir, wir schreiben mal ein Plugin. Es gibt auch da draußen einige Plugins. Ja? Es gibt irgendwie Audit Beats, glaube ich, vom Elasticsearch, dann gibt es Go Audit von Slack, glaube ich, geschrieben. Die haben bestimmte Funktionalität, so das allererste, was sie machen, ist halt ein JSON mit allen Events, ja? Mit allen Records in einem Event, so das macht Laurel genauso, ja? Das ist das Erste, was sie tut. Die haben einige, ein bisschen Funktionalität da, Funktionalität dort. Was wir aber gemerkt haben, als Kollege auch ein Prototype in Go geschrieben hat, so dass bei bestimmten Systemen, bei bestimmten Abteilungen, kommen wir einfach mit der Performance nicht hinterher. Ja? Also Stichwort Cloud. Hohe I.O. und da haben wir gesehen, dass einfach in so einem Rust-Prototyp sehr, sehr viel schneller mit den Sachen zurechtkommt. Ja. Denn das ist jetzt nicht irgendwie krasse Low-Level-Software, denn ODD-Plugins funktionieren so, dass ODD einfach eine Binary startet und die Binary holt sich per Standard in einfach die ODD-Events. Ja. Das ist total simpel gemacht. Und wenn man erstmal die ODD-Events hat, macht man was man damit will. Ja? Also zumindest so funktionieren Plugins. Ich glaube, bei GoAudit und den Sachen, die haben komplett ODD, glaube ich, teilweise ersetzt. Ja? Wir sind auch mit dem Plugin ziemlich gut performancemäßig gefahren. Auch als Plugin. Ja? Und dazu dann halt später mit der Zeit Einreicherungen eingebaut. Genau. Das hier ist ein Screenshot, direkt aber schon aus Splunk. Dann seht ihr halt eben, so ein execve-Event ist halt direkt ein Event, was da drin ankommt. Wenn ich in die Datei reinschaue, dann sieht es natürlich unglaublich hässlich aus, weil das in eine Line gesteckt ist. Aber ihr seht, es ist halt an den Loglines, es ist halt ein Event. Ja? So, ich habe eine Message-ID, ich habe einen Syscall. In dem Syscall habe ich bestimmte, also Syscall-Type, Record. So, bis ich irgendwie SQID ist blank, bis ich dann zu einem nächsten Record gekommen ist und der ist dann execve und dann und so weiter. Ja? Allein das schon hilft einem beim Suchen ungemein. Ich suche dann nach meinem cut-etc-shadow oder id-u-Befehl. Und wenn ich den gefunden habe, habe ich auch die restlichen Informationen da drin. Ja, ich komme besser an die Command Line und. Ja. So. Wo habe ich denn meinen Splunk versteckt? Mit dem ich natürlich noch einloggen kann. Sehr gut. So, Splunk, kommerzielle Software, ich habe jetzt keine große Liebe zu Splunk, sondern ich kenne es halt einfach, wenn ihr irgendwas zu Hause aufsetzen wollt, reicht euch das Ding, das ist irgendwie Free Trial Lizenz mit 500 MB pro Tag. Sonst nehmt ihr halt, gibt's genug freie Software-Alternativen, die funktionieren halt anders, ja. Also Elastic Stack ist so bei Insecurity Socks, glaube ich, nach Splunk an zweiter Stelle vertreten. Dann gibt's irgendwie Grafana und Loki. Es gibt auch mittlerweile neue CMs, auch teilweise vollständig Open Source, die eigene Query Language haben und so weiter. Ja? Genau. So, aber was ich zum Beispiel mir angucken will, ich suche mir irgendein Event mit execve, wenn ich das hoffentlich finde. Oder ich erzeuge mir eigentlich eins. Shadow. Last 24 hours, sagen wir mal, 15 Minuten sollten reichen. Ich mache mal Shadow Wildcard Search. So, ihr seht das von der Größe, oder? So, gut. Was kriege ich denn von den Syscall? Ein Open Ad Syscall. Ja, das heißt, es gibt ja einen Watcher auf die Shadow, Etsy Shadow. Das heißt, wenn da ein Open stattfindet, auch für auch Access, dann kriege ich erstmal so ein Event, hey, da gab es ein Open Syscall drauf. Ja? Also ich habe nach der Shadow gesucht. Wenn ich jetzt nach einer Cat Shadow suche, dann komme ich halt eher schon zum Ziel, um das Event von vorhin zu finden. Hoffentlich oder auch nicht. Da haben wir es doch. 5:39, 5, kommt zeitlich hin. Ich habe ein Syscall, RUIDs Victim, das war meine SSH-Shell auf meiner VM. Wenn ich mir irgendwie argv angucke, das ist relativ kryptisch mit meinen Pointern, aber execve ist zum Beispiel angereichert. Ja? Cat etc shadow. Und was hier Laurel schon macht, ist zwar nicht ganz sichtbar, aber das ist tatsächlich ein Array, ein JSON-Array mit Elementen drin. Und was ich machen kann, ist, ich sage execve-Eintrag und da drin ist ein argv-Array, also die geschweiften Klammern in Splunk sind, bedeutet halt Array. Und der Wert ist, das war es, cut. End. Dann kopiere ich mir den Kram. Machen wir es doch gleich so. Dann haben wir einen besseren Demo-Effekt. etc Shadow. Und es funktioniert nicht. Ah, okay, sehr gut. etc. Ja. Sehr aufmerksam. Gut, ihr lest mit. So, ich kriege dasselbe Event von 5:59, aber ich habe jetzt ein bisschen anders dran gesucht. Ja? Ich habe gesagt, in argv steht etc shadow und cut. Die Anordnung ist mir völlig egal. Und das ist zum Beispiel so bei Splunk so ein schönes Feature, wenn man durch Arrays sucht, kannst du mit dem Gleichheitszeichen nach einem Element suchen. Ja? Das heißt, wenn ich da 1000 Command Lines bei einem bestimmten Befehl habe, dann kann ich einfach in einer unbestimmten Ordnung die Command Lines angeben. Ja? Und nicht irgendwie, selbst wenn ich einen ganzen String habe, müsste ich dann irgendwie die verschiedenen Kombinationen ausprobieren, wenn ich Sternchen dazwischen reinmache. Ja? Und das ist so ein großes Feature. Ich weiß, wenn ich es erkläre und schmackhaft mache, zum Versuchen, ist es halt vielleicht semi-geil, aber wenn man das täglich benutzen muss, dann ist es halt eine große Hilfe und es macht es halt performant. Ja? Genau. Ich habe hier eine sehr, sehr professionelle PHP-Webshell, die ich als Angreifer natürlich deployed habe, um Befehle auszuführen. Genauso kann es aber eine Command-Line-Injection in eine Web-Applikation sein. Ne? Und ich kann da drin halt Befehle ausführen und sagen cmd, who am I. So, ich führe es natürlich nochmal aus. Gucken wir mal. Vielleicht ID. Ich kriege dann einen Ausgang raus. Aber was ich dann wissen will, ist, führt mein Webserver eigentlich irgendwelche Command-Line-Befehle aus, was er halt normalerweise echt nicht tut. Ja? Das heißt, ich gucke mir nochmal das Format an, syscall, agv, RUID ist victim. Ich gucke mir erstmal RUID gleich minus 1 an, guck mir, was da rauskommt, und da kommt natürlich nichts raus. Ah, syscall. Genau, ich bin im Record, in dem falschen Record, execve, sage ich syscall. Das funktioniert immer noch nicht, das heißt try and error. Was mache ich denn da falsch? Links, was gibt es? Syscall, RUID, RUID, RUID. Was findet ihr denn alles? Gut, ach, unset war's. Okay. Unset und nicht minus 1. Table, gib mir mal syscall. Und zwar nur die UIDs raus. UID schreiben wir es auch noch groß. Das ist so, was das aufgelöst hat. Splunk, 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 root, wenig, zu viel Müll, wie bitte? Sorry, nochmal akustisch. Ich hoffe, das erste Wort. Steps? Ach so, ja, Stats, okay. Stats, Values, syscall, UID, S, UID. Dann fasst du mir alles zusammen. Sehr guter Tipp, danke. Da sehe ich, es gibt die UID 0, die 1 und die 33. Ja? Ja? 4 Minuten noch? Wenn es 4 Minuten sind, dann beeilen wir uns. Genau. Also was ich hier zum Beispiel raussuchen kann, ist, okay, ich kann mir dann versuchen zu gucken, okay, die UID sieht sehr interessant aus. Ja? Das heißt, ich gucke mal nach der UID 33. Gib mir und dann Stats, Values, syscall, execve, agv, ich glaube, jetzt bin ich gerade sicher, wahrscheinlich das R angeben, scmd. So, und ich kriege tatsächlich das R hier raus und ich muss das R angeben. So, und ich sehe dann halt zum Beispiel, dass mit einer RUID minus 1 oder unset halt Kommandos ausgeführt werden. Ja. Ich habe mich so ein bisschen drangehangelt, was das ist. So eine typische Alerting-Regel sieht dann halt ein bisschen umfangreicher aus und gibt halt dann vorgefilterten Infos raus. Was ist das für eine UID? Was ist das für ein Parent gewesen und so weiter. Ja. Kann man auch versuchen, die Events anzugucken im Verbose-Mode. Und dann zum Beispiel auch ein bisschen angereichert gucken, was denn der Parent war. Ja, das ist von ODD bekommt ihr die Parent PUID und Laurel hat so ein bisschen auch eine Prozessliste, die es pflegt durch die Exec-Queries von vorher. Das heißt, es gibt so eine Tabelle, wo man ein bisschen damit haltet. Ja. www. Sieht doch schon mal interessanter aus, so User bin Apache. Ja? Und solche Infos kann ich halt mit ODD und auch vor allem Laurel ein bisschen leichter korrelieren. Aber Ja, ich versprochen habe, mich zu beeilen, werde ich das auch tun. So, ich springe drüber, weil ich das schon gezeigt habe. Falls ihr das selber probieren wollt, es war eine Debian 12 und ich habe halt so ein Bash-Skript einfach so runtergeschrieben, das ihr auf dem GitHub bei uns findet. Das könnt ihr ausführen. Das sind, also ihr müsst euch halt irgendwie dieses Blank-Debian ziehen. Dafür müsst ihr euch leider bloß nicht mit einem Trash-Account einloggen und das Debian-File runterziehen. Und der Rest der meiner ganzen Demos funktioniert halt mit dem Bash-Skript. Das führt ihr aus und kriegt die gleiche Umgebung. Plus ein paar Slides hinten zeigen, wie ihr ins Blank einfach eine lokale Datei monitort. Ja, dann könnt ihr ziemlich schnell damit rumspielen. Wie man Use Cases schreibt, könnt ihr euch zum Beispiel angucken bei im Sigma Repository. Das ist eigentlich so eine Sprache, aus der man für verschiedene Use Cases aus einer, sag ich mal, ist eine eigene Sprache, eine YAML-basierte, um Regeln zu schreiben, ja, aber für alle möglichen Logquellen. Ja. Und darunter ist halt Audit D. Ihr könnt hier so relativ leicht lesen und könnt euch ein bisschen Inspiration reinholen, was man denn machen kann, oder irgendwie Attack Mitre Framework, was sich genau mit solchen Sachen beschäftigt, aus verschiedenen Angriffen, die bekannt geworden sind, eben auch festhält, irgendwie bei bestimmten Angriffsphasen, das haben die benutzt, die haben irgendwie System-D-Timer oder Cronjobs benutzt, um sich zu persistieren, das und das benutzt irgendwie, um Angriffe zu verschleiern und so weiter. Da könnt ihr viele Dinge rausziehen, aber wenn ihr anfängt, das zu deployen, dann merkt ihr sehr schnell, es ist halt sehr viel Grundrauschen. Ja? Deswegen, das, was ihr dann als Alert deployt oder wonach ihr wirklich sucht, hängt sehr stark von euren Daten ab. Bei 10 Megabyte Logs pro Tag wird es relativ einfach sein. Ihr könnt einfach nach hohem Eis von eurem Webserver suchen. Ja. Wenn ihr halt aber halt dran 30, 100 oder 200 Terabytes habt, werdet ihr unglaublich viel Grundrauschen haben. Ja. Irgendwelche Kakti-Monitoring-Software, die macht einfach nur Command-Lines. Ja. Nagios oder sowas. Ja. Die müsst ihr halt großflächig durch Allow-Listen und so speziell wie möglich. Weil per Definition ist es eine Webanwendung, die einfach Commands ausführt. Ne? Solche Sachen sind recht schwierig. Genau. Deswegen bin ich am Ende angezogen und wenn ich eine Minute, zwei verhandeln könnte für Fragen, dann würde ich Fragen stellen. Wenn es nicht funktioniert, dann würden wir Schluss machen und ihr könnt mich hier ansprechen.
Genau, ja, wir haben vielleicht eine Frage, kriegen wir vielleicht noch unter. Genau. Ansonsten würde ich sagen, merkt euch einfach sein Gesicht, ladet ihn auf eine Mate ein, da ist genau. Er bestimmt einverstanden. Wer hätte denn gerne?
Ja, danke. Eigentlich nur eine kurze Verständnisfrage. Du hast hier den Audit-D-Log gezeigt, auch mit der Anreicherung nochmal. Auf den ersten Blick, für mich sah das halt irgendwie nach einer relativ starken Doppelung aus. Also was ist denn da...
Relativ starke was?
Doppelung von Informationen, die dann da, also mit dem Uppercase nochmal, die angereicherten Daten, die da mit im Log stehen. Was ist denn da der Hintergrund eigentlich, warum da so viele...
Doppelung bei der Anreicherung, meinst du? Also ja. Zum Beispiel UID kleingeschrieben und großgeschrieben. Genau. Die kleingeschriebenen Sachen sind immer die numerischen Werte. Ja? Das heißt, bei sowas wie einer UID 0 brauche ich nicht anreichern. Ne? Ich weiß, was das ist. Aber wenn es eine UID 1027 ist und da steht als Username Sergey, dann kann ich das nur auf dem Host einsehen. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo die Logs zentral habe, dann interessiert mich eher der Username anstatt die numerische ID. Ja, genau das gleiche bei Architektur. Bei Architektur ist ein schlechtes Beispiel, da gibt es zwei, drei Werte, die bei mir deployed sind. Syscall muss ich mir halt angucken. 59 ist execve auf x86-64. Bei ARM ist das doch ein anderer Wert. Ja, das heißt, da müsste ich zum Beispiel Syscall und Architektur in meiner Regel abfragen, anstatt zu sagen, gib mir Syscall Capital Case und das ist execve. Also genau für sowas sind die angereicherten Werte.
Ja. Genau. Ja, vielen Dank, Sergey. Ich würde sagen, gebt ihm noch einen letzten Applaus und dann...
Super. Vielen Dank.